Gesundheit bewegt uns.
Hallo zusammen, ich bin's wieder, Anne, und ich freue mich, dass ihr heute bei der neuen Folge vom Mediokurier Podcast dabei seid. Heute zum Thema Ergotherapie. Heute haben wir ein sehr konkretes und aktuelles Thema für euch, nämlich möchten wir heute mit euch über das Long-Covid-Syndrom sprechen und den Begriff Fatigue näher erklären. Dafür habe ich heute meine Kollegin Bente Melig eingeladen. Bente, magst du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, gerne. Ich bin die Bente, ich bin Ergotherapeutin. Ich bin seit 2001 im Beruf, bin seit 2012 bei der Medicorea. Mein Schwerpunkt in der Ergotherapie ist der Kernbegriff der Ergotherapie, den Alltag zu meistern, im Alltag selbstbestimmt und dort auch dann tätig zu werden. Und ich habe in den täglichen Aufgaben hier vor Ort als fachliche Leitung eben auch die Begleitung junger Kollegen. Ich habe die Anleitung werdender Therapeuten in meinem Aufgabenfeld und bin halt in der Konzeptentwicklung tätig. Ich arbeite im stationären Thema und das hat mich dann auch zu dem Long-Covid, zu dem aktuellen Pandemiegeschehen gebracht und habe darüber auch einfach viele bedeutsame Erfahrungen mit Covid-akut erkrankten Patienten gemacht und sehe da eben auch den Bedarf für die weitere Betreuung dieser Patienten in der Nachsorge, im weiteren Umfeld, wenn die zu Hause ankommen.
Kannst du unseren Zuhörern jetzt als erstes mal erklären, was der Begriff Fatigue überhaupt bedeutet und was damit genau gemeint ist?
Ja, die Fatigue ist zum einen erstmal kein neuer Begriff, der nur mit dem Covid zusammenhängt, sondern ist schon auch länger in der Medizin ein Begriff. Mit der Fatigue muss man sich wirklich vorstellen, dass das keine bloße Müdigkeit ist, sondern wirklich auch als eine krankhafte Erschöpfung zu verstehen ist. Die kann sich ausprägen in einer eher stetigen Form, wo das andauernd erscheint, wo der Mensch dauerhaft wirklich erschöpft ist, und es kann aber auch Verläufe sein, wo man ein normales Aktivitätslevel hat, aber wiederkehrend über den Tag plötzliche, fast lähmende Einbrüche hat, wo man dann überhaupt nicht mehr in der Lage ist, seinen Alltag dann zu meistern, wo man fast eine Art Ohnmachtsgefühl gegenüber seinen Alltagsanforderungen erfährt. Und das ist natürlich sehr prägend für denjenigen, der darunter leidet. Die Fatigue kann man halt auch nicht durch Wollen bezwingen. Also man kann bei einer Müdigkeit ja sagen, so, ich muss mich jetzt aber anstrengen und dann schaffe ich das schon. Und genau das ist eines der Dinge, was bei der Fatigue wirklich nicht möglich ist. Man kann es nicht mit Wollen forcieren. Und je mehr man es dann erzwingt, je mehr man es willentlich irgendwie schaffen möchte, umso schlimmer kann die Fatigue dann als Resultat tatsächlich auch werden. Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die da mit der Fatigue einhergeht. Und kennzeichnende Symptome innerhalb der Fatigue, das sind dann Konzentrationseinbußen, das sind Störungen der Merkfähigkeit, die Aufmerksamkeitsspanne, also die Zeit, wie lange am Stück ich mich auf eine Tätigkeit fokussieren kann, kann beeinträchtigt werden. Oder auch eben bis hin zu Antriebsminderungen, die damit einhergehen.
Okay, und wie steht dieser Begriff jetzt genau im Zusammenhang mit dem Long-Covid-Syndrom?
Das Long-Covid-Syndrom versteht sich ja als ein komplexes Bild verschiedener Symptome, die mit der Covid-Erkrankung einhergehen. Manche der Symptome beginnen ja in der Akutphase bereits. Das sind mögliche Symptome wie Atemnot, Minderbelastbarkeit, wie Kraftverlust durch eine Betroffenheit auch des Herzens innerhalb der Erkrankung. Es können die bekannten Symptome wie Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn auftreten, und die Fatigue ist eines dieser vielen Symptome, die dem Covid zugeordnet wird. Manche aktuelle Studien beschreiben bis hin zu 20, 30 verschiedene Symptomkomplexe, die ein Mischbild all dieser Dinge einhergehen, und die Fatigue ist eines von vielen Symptomen innerhalb des Long-Covid-Syndroms. Bei den ganzen Symptomkomplexen bei dem Long-Covid ist es halt auch so, dass durchaus bei einem milden Akutverlauf längerfristige Symptome auch entstehen können. Also dieses vorhin beschriebene Mischbild verschiedener Problemlagen, da kann es sein, dass ich in der akuten Erkrankungsphase wirklich nur ein wenig Erkältungsgefühl hatte, aber dieses langfristige Gefühl sich entwickelt, nicht richtig gesund zu werden. Also viele dieser Symptome bleiben einfach über einen langen, langen Zeitraum dann bestehen.
Gibt es denn gewisse Faktoren oder Merkmale, an denen man erkennen kann, ob es ja, sich bei dem Patienten um den kurzen oder langen Verlauf handeln wird?
So wirklich kann man das nicht direkt in der Akuterkrankungsphase vorhersagen. Das ist einfach ein zu multifaktorielles Geschehen. Der Verlauf einer Covid-Erkrankung ist sehr, sehr, sehr individuell, wie die Symptome sich ausprägen und wie lang persistierend die dann halt auch bleiben. Ein Faktor, der sicherlich zu berücksichtigen ist, das sind Vorerkrankungen. Das heißt, wenn jemand im Vornherein schon Erkrankungen wie Stoffwechselstörungen, Diabetes hatte, eine vorher bestehende Lungenerkrankung wie eine COPD hatte, vorher bestehende Herzschwäche oder dergleichen hatte, das begünstigt natürlich eher einen langen Verlauf, weil der Mensch vorgeschädigt war. Man spricht bei einem langen Verlauf für alles, was länger als 12 Wochen ist. Und bei dem Fatigue-Syndrom schließt man dann halt eben auch aus, dass vorherige schwere Erkrankungen vorgelegen haben. Das heißt, jemand, der im Vorfeld zum Beispiel MS erkrankt ist und die Covid-Erkrankung obendrauf bekommt, da kann auch eine Fatigue ein Krankheitssymptom der MS-Erkrankung sein. Und somit muss man das an dieser Stelle dann halt auch in der Diagnostik, in der fachärztlichen Behandlung dann halt deutlich auseinanderhalten. Aber man kann leider nicht im Vornherein sagen, das wird nur ein milder Verlauf oder das wird sich wahrscheinlich zu einem langen Verlauf ausprägen.
Okay, also Müdigkeit und Erschöpfung, das hast du ja gerade schon kurz angesprochen, sind ja eben auch Symptome anderer Krankheitsbilder. Mhm. Ne? Kannst du da noch mal kurz aufzählen, welche das hauptsächlich sind?
Genau, also die Differenzierung zu anderen Erkrankungen, das können sein, wie schon genannt, Herzerkrankungen, vorbestehende Lungenerkrankungen. Mitunter können auch Krebserkrankungen zu solchen Erschöpfungszuständen führen oder eben auch Erkrankungen aus dem Gesamtspektrum des psychischen Formenkreises. Also alles, was mit seelischer Gesundheit einhergeht, kann eben auch klar diese Symptomatiken dann auch ausprägen, ja.
Okay, und wie ist es jetzt möglich oder ist es überhaupt möglich, das Long-Covid-Syndrom dann von diesen anderen Krankheitsbildern mit Erschöpfungssymptomen klar abzugrenzen?
Wie bei so vielen anderen Erkrankungen ist es auch hier maßgeblich eine deutliche Diagnostik zu vollziehen. Das heißt, es müssen mitunter auch mehrere verschiedene Ärzte dann halt hinzugezogen werden. Die müssen dort verschiedene Tests vielleicht auch machen und somit dann halt auch klarzustellen, welche Symptome gehören zu welcher Fachrichtung. Und es muss halt wirklich eine individuelle Diagnostik sein, weil jeder Covid-Verlauf dann auch individuell zu dem Menschen unterschiedlich verläuft und somit ja dann halt auch nicht eine pauschale Diagnostikregel da gelten kann. Aktuell in dem Pandemiegeschehen werden natürlich auch Leitlinien entwickelt, welche standardisierten Untersuchungen wann empfohlen werden, welche Erkrankungssymptome dann halt auch Empfehlungen mit sich führen, welcher Facharzt hinzugezogen werden soll.
Okay, wenn wir da jetzt mal zu einem konkreten Beispiel gehen, also zum Beispiel aus meinem Fachbereich der Psychologie, da fällt mir natürlich direkt die Depression ein, als eine Krankheit, die auch mit besonderer Müdigkeit und Erschöpfung einhergehen kann und zufolge eben die Antriebslosigkeit hat. Hast du Kriterien, wie man da zum Beispiel jetzt das Ganze voneinander abgrenzen könnte?
Genau, die Kriterien, wie man voneinander abgrenzen kann. Auch das ist tatsächlich eines der großen Herausforderungen, vor denen jetzt die verschiedensten Fachärzte auch jetzt stehen. Wenn wir die Depression als Beispiel nochmal aufgreifen, da haben wir auch mit Erschöpfung, mit Gedächtnisproblemen, mit Verlust von Libido, wir haben mit Schlafstörungen zu tun, die die Patienten berichten. Und das ist sicherlich schwierig, diese Dinge voneinander zu trennen. Sicherlich auch etwas, was in der Medizin momentan kontrovers diskutiert wird, welche Patientenkategorie jetzt was ist. Und vielleicht auch nicht undenkbar, dass eine Depression oder eine depressive Phase auch eine Folge in irgendeiner Variante eines Covid-Syndroms sein kann. Das mag miteinander eine Verbindung geben, aber auch da im aktuellen neuen Pandemiegeschehen müssen sich diese Erkenntnisse dann auch in der Tiefe erst zeigen. Was halt in den Studien vor Long-Covid zu Erkrankungen des Chronic-Fatigue-Syndroms dann halt auch schon aufgezeigt haben, das ist, dass das eher plötzliche Auftritte sind, dass das auch mit deutlichen infektartigen körperlichen Syndromen einhergeht, dass da vielleicht auch eine Art Autoimmunantwort auf Veränderungen im Körper dann auch auftreten, wohingegen eine Depression eher einen schleichenden, langsamen Verlauf hat, womit das halt eine Möglichkeit wäre, eine Abgrenzung dann halt auch Herr zu werden. Was man halt auch sagen kann, das ist bei der Depression, profitieren die Patienten von körperlicher Aktivität, die profitieren von geistigen Aufgaben, und das ist halt etwas, was bei dem Fatigue-Syndrom eher bis hin zu kontraproduktiv werden kann, dass wenn ein zu hohes Maß an Forderungen geistiger oder körperlicher Natur gestellt werden, dann kann es zu einem eher verschlechterten Zustand führen, dass diese Überforderungssymptomatik die Fatigue eher auch noch triggert, provoziert, schlimmer werden lässt. Was man halt auch sagen kann, das ist, dass die Herrschaften mit Depressionen vielleicht mehr Rückzugstendenzen haben, sich mehr in sich zurückziehen, wohingegen jemand, der das zu seinem vorangegangenen Covid-Verlauf dann auch in Verbindung bringt und dann halt auch aktiv Hilfe sucht, aktiv nach Lösungsmöglichkeiten, Therapieansätzen oder anderen dann auch aktiv wird und sich da halt auch Hilfen erfordert.
Okay, das sind ja schon ein paar Kriterien, an denen man es zumindest so ein bisschen erkennen kann, worum es sich handelt, ob es eher ein Long-Covid-Syndrom oder eine Depression ist. Dazu haben wir auch unter der Folge in der Beschreibung eine Quelle. Wenn euch das genauer interessiert, könnt ihr da gerne nachlesen. Da ist ein Link, da ist eine Aufstellung auf der Homepage, wo Unterschiede und Gemeinsamkeiten von den beiden Krankheitsbildern aufgelistet sind. So. Jetzt wissen wir, was eine Fatigue aus medizinischer Sicht ausmacht. Bente, du hast doch sicherlich auch häufiger beruflich mit Patienten mit Long-Covid-Syndrom zu tun. Und kannst du vielleicht da einmal schildern, wie sich die Fatigue-Symptome auf den Alltag des Patienten nun auswirken können?
Ja, hierbei mag ich vorwegschicken, dass ich in meinem beruflichen Alltag hier vor Ort tatsächlich eher Akutbilder von Long-Covid oder Akutbilder der Covid-Erkrankungen angetroffen habe. Das mit den Long-Covid-Verläufen, das bezeichnet sich eher auch im privaten Umfeld, wo ich mit langfristigen Beschwerden einer Erkrankung dann halt auch konfrontiert worden bin, wo auch da Freunde, Bekannte schon mal auch um Rat gesucht haben. Ist sicherlich eine Entwicklung im Gesundheitswesen, dass die Patienten, die entweder akut hospitalisiert waren, also mit schweren Verläufen wie Intensivaufenthalt oder dergleichen, dass die jetzt langsam auch ein halbes, dreiviertel Jahr nach ihrer Erkrankung klar bekommen, dass das noch nicht zu Ende ausgestanden ist und jetzt erst so langsam in die Systeme des Gesundheitswesens dann halt auch eintreten, dort aktiv werden und dort dann auch eben nach Hilfeangeboten dann suchen und das dann halt auch einfordern. In diesen Akutphasen finde ich das sehr beeindruckend, welcher Stressfaktor das dann auch gewesen sein muss. in meiner Arbeit, wo ich auf der Intensivstation auch Patienten betreut habe, die dann intubiert und beatmet gelegen haben und trotz Sauerstoffgabe ein Gefühl hatten, sie würden gleich ersticken. Das sind natürlich auch Traumata, die diese Menschen zu bewältigen haben. Und auch das zu verarbeiten kann ja halt auch eine Art Überforderung des Alltags dann halt auch mit sich bringen. Auch hier haben wir wieder diese Vermischung zu den anderen Krankheitsbildern in der Traumaarbeit, die damit dann halt auch zeigt. In dem, was man in der Nachsorge von Patienten auch sieht, das ist ein Mischbild von körperlichen wie auch geistigen Belastungsminderungen. Das heißt, das führt dazu, dass man unzufrieden mit seiner Alltagsbewältigung ist. Man schafft nicht das, was man gerne möchte. Man ist halt immer wieder überfordert. Man schafft seinen Job nicht so, wie man sich das vielleicht auch vorstellt oder nach den Leistungsansprüchen, die dort hinterlegt sind. Es kann halt auch ein Gefühl entstehen, dass einem der Haushalt überläuft, dass die Kinder einen überfordern. Also solche Nachsorgeprobleme, die habe ich jetzt tatsächlich auch wiederkehrend gehört. Und was auch dann einen Negativkreislauf mit sich bringt, weil man hat eine Erwartungshaltung an sich selber, die man dann nicht gerecht wird. Und das wiederum ist aber etwas, was gerade bei der Fatigue einen schlechter werdenden Faktor dann halt auch mit sich bringt. Weil je mehr ich mich selber überfordere, um meinen eigenen Leistungswünschen gerecht zu werden, umso schlimmer wird es letzten Endes. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man sich diesem auch gewahr wird. Und das eigene Leistungserwartungsbild ist ein Faktor. Das andere sind auch Erwartungen aus der Umwelt, weil man eine Fatigue nun mal nicht von außen direkt sehen kann. Ein gebrochenes Bein mit einem Gips, das sieht man direkt und kann da halt auch auf andere Rücksichtnahme zählen, weil das erkennbar ist oder das Gehen an Unterarm-Gehstützen führt direkt zu irgendwelchen Varianten von Rücksichtnahme. Jemand, der aber körperlich von außen nicht erkennbar krank ist, das sind häufig in der Gesellschaft, in der Umgebung Hürden, die da zu überwinden sind, seine eigenen Belastungsgrenzen da dann auch zu verbalisieren, zu kommunizieren und auch deutlich zu machen. Das ist eine Hürde, die diese Menschen erleben.
So, jetzt hast du schon ganz viele Faktoren angesprochen, aber ich würde gerne nochmal auf die Traumatisierung durch die Erkrankung zurückkommen. Und zwar hatte ich jetzt auch schon in Einzelgesprächen Patienten, die auch von einer Traumatisierung dadurch gesprochen haben, dass sie ja keinen Besuch empfangen durften, also völlig alleine im Krankenhaus waren mit ihren Ängsten, was ihren gesundheitlichen Zustand angeht, ob sie das Ganze überleben werden und einfach ganz allein gelassen damit waren. Wie erlebst du das?
Ich erlebe, dass das im Krankenhaus durchaus auch ein Faktor ist, weil natürlich die Kontakte auf ein Nötigstes limitiert werden. Das heißt, die Patienten bekommen auch im Krankenhaus ihre Therapien. Sie werden von den therapeutischen Kollegen dort auch gesehen, aber wir reden ja dort von einem Übungskontakt von allerhöchstens einer halben Stunde. Und wenn die Patienten soweit selbstständig sind, dann sind natürlich auch Pflegekontakte, Arztkontakte so gering wie möglich, um einfach Infektionsrisiken zu vermindern. Und das ist sicherlich auch hochgradig unheimlich, wenn man da wenig Ansprache und keine gerechte Möglichkeit zum Austausch dann auch findet. Das setzt sich natürlich auch in dem häuslichen Kontext fort, dass da, wenn jemand keine schweren beatmungspflichtigen Symptome hat, aber dann in eine häusliche Quarantäne entlassen wird, um dann die Familie nicht anzustecken, dann halt man zu Hause in seinem Zimmer quasi eingesperrt ist und dort dann mit sich selber alleine ist, das stelle ich mir als ganz unheimlich vor und sicherlich auch etwas, was in der Nachsorge aufgearbeitet werden muss. Das sehe ich ähnlich auch als ein ernstzunehmendes Trauma und was vielleicht in der Gemengelage vieler schlimmer Akutprobleme im Moment noch ein bisschen verkannt wird, welche Folgen auch solche Dinge für seelische Gesundheit, für Belastbarkeit, für ein Überforderungsgefühl dann auch mit sich bringen kann. Das halte ich für einen relevanten Faktor, ja.
Okay. Was sind denn jetzt Hilfsangebote, die Betroffene in Anspruch nehmen können? Also ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, an welchen Arzt ich mich wenden sollte, wenn ich den Verdacht hätte, dass ich von einer Fatigue oder von Long-Covid-Syndrom betroffen bin.
Ja, also der übliche Weg ist natürlich, dass man seinen Hausarzt aufsucht, seinen Allgemeinmediziner und dort seine Thematik anbringt. Ich denke auch, dass in dem aktuellen Pandemiegeschehen einfach viele Ärzte versuchen, auf unterschiedlichsten Wegen sich da weiterzubilden, ihren Wissensstand zu aktualisieren. Andersrum muss man auch sehen, dass das ein rasantes Geschehen ist mit neuen Leitlinien, mit neuen Empfehlungen, mit neuen Entwicklungen, wo dann auch ein engagierter Arzt vielleicht auch in eine eigene Überforderungssituation kommen kann, weil eben das Covid-Gesamtbild Fachärzte verschiedenster Disziplinen mit involviert. Und wenn ich bei meinem Allgemeinmediziner stehe, dann dieser vielleicht auch am Ende leichte Überforderung erfahren kann und dann eine Überforderung damit begrenzen kann, dass er einen Facharzt dazuzieht. Das heißt, eine weitere Überweisung an einen entsprechenden Facharzt, zum Beispiel der Kardiologie, wenn es halt eher eine Herzerkrankung ist oder eine diffus wahrnehmbare Belastbarkeitsschwäche, wo man diesen Verdacht hegen kann, dass das daher rühren kann, wenn jemand beim Hausarzt wiederkehrend über Luftnot spricht. Manche Hausarztpraxen haben ja auch Lungenfunktionsmessgeräte stehen, wo man ein erstes Bild machen kann, aber dann macht halt auch vielleicht der Lungenfacharzt als nächster Ansprechpartner Sinn. Bei den eher auch kognitiven Einschränkungen, also die geistigen Einbußen, die mit der Fatigue einhergehen, da ist dann eher auch vielleicht ein Neurologe dann halt auch der entsprechende Facharzt, der da dann tätig werden muss und der Allgemeinmediziner dann auch entsprechende Überweisungen ausstellt. Das kann ich aus meinem Bekanntenkreis sagen, dass dort auch viele genau diesen Prozess erfahren haben, dass der Allgemeinmediziner gesagt hat, ich habe da einen Verdacht, ich bin mir nicht sicher und ich lasse das jetzt weiter klären durch entsprechende Überweisungen an Fachärzte. Und ich bin mir sicher, dass da halt eben auch alle niedergelassenen Ärzte in irgendeiner Form ihr Möglichstes tun werden, um ihre Patienten da bestmöglich zu betreuen. Aber wir erleben alle ein unglaubliches Geschehen im gesamten Gesundheitswesen, wo alle neu lernen müssen, sich mit dieser Situation auseinanderzusetzen. Und auch das ist beispiellos. Im Sinne dieser Fachärzte-Thematik, da mag ich auch noch mal auf den Punkt zu sprechen kommen, dass man über eine sogenannte Ausschlussdiagnostik auch seinen Weg finden kann. Das heißt, um bestimmte Erkrankungen zu identifizieren, nimmt man in der Medizin ja häufig auch den Weg dessen, dass man andere Sachen ausschließt. Das heißt, wenn eine Herzdiagnostik gemacht wurde, dann ist somit klargestellt, das Herz ist in Ordnung, mindert nicht die Relevanz, dass der Mensch sich erschöpft und minder belastbar fühlt, aber man hat eine Evidenz über die fachmedizinische Untersuchung, dass halt das jetzt nicht die Ursache ist. Das Gleiche gilt dann eben auch zum Beispiel für eine fachmedizinische Untersuchung beim Lungenarzt, der dann halt auch feststellen kann, es liegt eine normale Lungenfunktion vor. Die Symptomatik des Einzelnen muss immer noch ernst genommen werden, aber man kann über diese Ausschlussdiagnostik dann halt auch sich dem Kern des Themas dann halt auch über den Weg nähern.
Okay. Wenn man jetzt das Gefühl hat, man ist betroffen und hat noch keine therapeutischen Angebote, das Ganze zieht sich vielleicht hin, die Diagnostik, die Arzttermine. Hast du denn da vielleicht ein paar Tipps aus deinem therapeutischen Nähkästchen für uns? Also was kann man im Umgang mit der Erkrankung schon im Alltag für sich tun, um sich besser zurechtzufinden?
Ja, also es gibt zwei Prozesse, die man hier aufzeigen kann. Das eine ist der Weg über die Ärzteschaft und dann halt über verschiedene Versorgungswege. Es gibt einerseits natürlich Klinikaufenthalt und dergleichen. Es gibt in dem sogenannten Heilmittelkatalog, das ist die Regelung für Therapien auf Rezept, wo dann halt die Ärzte jetzt auch mit dieser Covid-Symptomatik Verordnungsmöglichkeiten dargestellt bekommen haben, wo als Beispiel eine Verordnung für die Physiotherapie mit dem Schwerpunkt einer Atemtherapie, Atemgymnastik dann halt auch erfolgen kann oder in Bezug auf die Fatigue dann halt eine Verordnung für die Ergotherapie mit dem Schwerpunkt Hirnleistungstraining, wo dann Konzentrations-, Aufmerksamkeitsübungen und dergleichen dann innerhalb der Therapie gestaltet werden. Das ist der eine Weg über die Ärzteschaft. Wenn, wie du schon gesagt hattest, das so ein bisschen sich zieht und man selber aktiv werden möchte, dann hat man den ersten Schritt ja schon mal für sich gemacht. Ich habe eine bewusste Wahrnehmung dafür, dass es da Probleme gibt. Ich habe diese Voraussetzung, dass ich achtsam mit mir selber in dem Moment auch umgehe. Und dann ist die Folge zu sagen, ich versuche mir meinen Alltag zu staffeln. Das heißt, ich nehme meine Belastungsgrenzen wahr und gewahr, dass ich mich nicht überlasten darf, weil das, wie schon beschrieben, die Fatigue eher verschlimmern könnte. Und da kann man eine Art Wochenschema, eine Art Stundenplan für sich selber erstellen, wo man versucht zu erfassen, welche Aufgaben muss ich erledigen. Das ist für jeden individuell, wie der Alltag gestrickt ist. Man muss mal die Kinder versorgen, man muss die Wäsche waschen, man muss dafür sorgen, dass irgendwelche Lebensmittel im Haus sind. Es gibt bestimmte Basics und dann gibt es Sachen, die ich gerne machen möchte. Ich möchte gerne mich mit einer Freundin treffen, ich möchte gerne mich um mein Hobby kümmern. Es gibt verschiedene Dinge, die man jeden Tag oder im Kurs der Woche einordnen kann. Und dann kann man wie in einem Ampelsystem für sich selber auch markieren, grün, das fällt mir leicht, das gelingt mir gut, rot markieren, das fällt mir eher schwer, das strengt mich an, das kostet mich Mühen. Und wenn ich mit so einer Art Skalierung dann weiß, welche Aufgaben von Wollen und Müssen mir leicht und schwer fallen, dann kann ich versuchen, das aufzuteilen und mir somit auch eine Art Wochenstruktur schaffen, die Platz auch für bewusste Pauseneinteilungen macht, dass es wie so eine Art Gliederungshilfe zu verstehen ist. Und ich kann mit dieser farblichen Skalierung auch hergehen und sagen, das sind Aufgaben, wo ich vielleicht noch im Moment Hilfen brauche. Ein Beispiel kann sein, schwere Einkäufe, wenn ich Wasserkästen zu tragen hätte oder Waschpulver oder schwere Gemüseeinkäufe, dass das vielleicht Dinge sind, die ich im Moment noch nicht selber so gut schaffen kann oder vielleicht nur in kleinen Mengen häppchenweise mir aufteile, über solche verschiedenen Wege dann auch mir diese Alltagsstaffelung dann auch selber darstellen kann. Ich kann mir auch über eine solche Wochenstruktur, die ich mir selber erstelle, überlegen, wie kann ich bestimmte Aufgaben vielleicht ein bisschen anders machen. Auch das ist eines der Kernkompetenzen der Ergotherapie, sich mit den Klienten über solche Dinge Gedanken zu machen. Ein einfaches Beispiel kann sein, ich schäle meistens meine Kartoffeln stehend. Aber wenn Stehen mich anstrengt auf lange Sicht, dann wäre das auch etwas, was im Sitzen geht, wohingegen Staubsaugen im Sitzen eher nicht so richtig gut geht. So, und so kann ich mir auch überlegen, welche meiner alltäglichen Aufgaben vielleicht auch in einer abgemilderten Form dann halt auch zu meistern sind, sodass ich immer noch auch das Gefühl habe, dass ich meinen Alltag selbstbestimmt gestalte, dass ich das schaffen kann, auch wenn das vielleicht noch nicht mit meinem üblichen Normalbild einhergeht. Und was da auch nochmal ganz, ganz wichtig ist, das ist trotz dieser Erschöpfungsproblematik, die mit der Fatigue einhergeht, dass man versucht, Rückzugstendenzen zu vermeiden, dass man versucht, eine Inaktivität einzugrenzen, dann auch wenn ich einerseits sage, die Überforderung verschlimmert die Fatigue, ist halt eine Unterforderung etwas, was auch nicht hilft, um wieder gesund zu werden, um wieder normal belastbar für seinen eigenen Alltag dann auch zu werden. Und das heißt, diese moderate Belastungsmengen sind eine wichtige Struktur im Alltag. Und um meine eigenen Belastungsgrenzen vielleicht auch tracken zu können, das ist ja auch hochaktuell in der Zeit, dass man alles Mögliche erfasst und misst, Da können Gadgets im Telefon, Schrittzähler, Pulsmesser, eine Art Aktivitätstagebuch auch über nicht nur einen Wochenstundenplan, sondern über mehrere Wochen und Monate, wo ich dann auch sehen kann, wie ich meine Leistung steigere, dass ich vielleicht auch dokumentiere, ich persönlich wohne im 4. Stock und wenn ich Mühen habe, bis in den 4. Stock die Treppen zu steigen, dann markiere ich mir, in der Woche 1 habe ich vielleicht nur eine halbe Treppe geschafft und musste dann eine Atempause schaffen. Und in Woche 4 schaffe ich vielleicht auch schon in einem durch bis in die 2. Etage und kann somit auch für mich dokumentieren, wie mein Fortkommen, wie mein Besserungszustand ist, weil mit den langen Verläufen kann sich eben auch ein Gefühl einschleichen, dass das endlos sich zieht und dass nichts besser wird. Und um da halt für sich kleine Ankerpunkte, kleine Lichtblicke zu setzen, dafür kann dann halt eine solche Dokumentation der Verbesserungen, der Kleinstziele dann halt auch ein maßgebliches Tool sein.
So, das sind ja wirklich schon einige Punkte, wo man auch selber ansetzen kann. Und für euch Zuhörer und Zuhörerinnen haben wir auch unten noch einige Links vermerkt für Foren und Selbsthilfegruppen zum Austausch zwischen Betroffenen, also zum Thema Fatigue und auch zum Thema Post-Covid und Long-Covid-Syndrom. Da könnt ihr also, falls ihr da auf der Suche seid oder interessiert seid, weiterlesen und euch informieren. Bevor wir jetzt zum Schluss kommen müssen, Bente, hast du noch irgendeine Botschaft für unsere Zuhörer?
Ja, das ist eine wiederkehrende Erkenntnis, dass der menschliche Körper eine unglaublich gute Regenerationsfähigkeit hat und somit auch für diejenigen, die denken, so das wird und wird gerade nicht besser, das ist unglaublich, wie vieles wiederherstellbar ist, auch wenn es Zeit kostet. Der menschliche Körper ist da einfach ein faszinierendes Wunderwerk der Regeneration.
Das finde ich ist ein schönes Schlusswort. Ich danke dir auf jeden Fall für die Information und dass du dir die Zeit genommen hast. Ich verabschiede mich also von euch. Wie gesagt, alle Links findet ihr unter dem Podcast. Ich hoffe, dass ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Wünsche euch eine gute Woche und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.